Mann läuft die Straße runter und sagt sich, warum bin ich weich in der Mitte, ey? Warum bin ich weich in der Mitte? Mein Rest meines Lebens ist so hart. Ich brauche eine Fotomöglichkeit.
Moment, halt. Lars, was machst du da? Was soll das?
Aber wir podcasten noch heute über Paul Simon. Ich groove mich gerade schon ein bisschen ein. Warum bin ich weich in der Mitte, ey? Warum bin ich weich in der Mitte?
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Und ich darf schon mal sagen, es wird was ganz Großartiges werden, was wir heute machen. Und wir haben uns auch einen ganz großartigen Gast eingeladen, den lieben Lars. Herzlich willkommen, lieber Lars.
Ich danke dir, Raoul. Warum hast du gerade Vinyl so betont? Das ist, weil ich vorhin euren Podcast mal spontan umbenannt habe in Was mit Rock und Fentanyl.
Genau das, ja.
Und ich mich dann gefragt habe, was das hier für eine Veranstaltung ist.
Genau, das war der Grund, das war eine Retourkutsche.
Verdammt. Damit wir alle wissen, wie das richtig heißt.
Okay. Ich bin mal gespannt, ob wir diese Einführung ordentlich hinbekommen.
Bitte führe uns ein.
Ja, Lars. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden dich schon von 2 Folgen kennen. Du bist fast schon sowas wie der 5. Beatle, darf ich mal sagen. Nämlich
von... Dann bin ich lieber Tony Sheridan.
Tony Sheridan? Okay, das ist eine sehr geniale Anspielung für alle Beatles-Fans. Die können darüber nachdenken, wie ich auch gerade. Und zwar...
Ich kenne die ehemalige Lebensgefährtin von Tony Sheridan. Übrigens, das ist eine Singer-Songwriterin, mit der ich schon öfters mal aufgetreten bin.
Und die lebt noch?
Die ist noch da.
Oh, Wahnsinn. Alle, die nicht wissen, wer Tony Sheridan ist, bitte einfach mal googeln. Durchaus ein wichtiger Mann in der Geschichte der Beatles in der Hamburger Zeit, ne?
Richtig, ja.
Und zwar habe ich jetzt komplett den Faden verloren. Nein, kenne dich aus 2 Folgen Meatloaf-Folge.
Ja.
Wirklich ein Meisterwerk, ein Podcast, was wir da gemacht haben. Und Heinz-Rudolf Kunze. Das war übrigens, das war ja dein erstes Gastspiel bei uns, ne?
Heinz-Rudolf
Kunze hast du.
Da hatten wir echte Anlaufschwierigkeiten. Diese Folge haben wir 2-mal aufgenommen. Und
ja, stimmt. Bist du extra von Karlsruhe hier hingekommen.
Es ist doch jetzt Tradition, dass ich nach Köln komme, um aufzunehmen.
Deswegen auch.
Das macht doch Spaß hier.
Sehr schön. Du bist nicht nur bei uns Gast, sondern du bist selbst auch Kleinkünstler. Du bist aber auch Podcaster.
Ja,
du
richtig.
Hast 2 ziemlich geile Podcasts am Start.
Ja, einer mittlerweile eingeschlafen, aber aktiver ist da noch.
Und erzähl doch mal ein bisschen über diesen Podcast, weil ich wurde von dir gezwungen, dich jetzt zu fragen. Nein, erzähl was über den besten deutschen Alf-Podcast, der seit einigen Monaten die Podcast-Welt erfreut. Erzähl doch mal, wie heißt der und worum geht's da genau?
Kann ich gerne machen. Vielleicht, wenn wir die Reihenfolge einhalten wollen, hatte ich ja vorher noch einen anderen Podcast, nämlich Nadelneuling, der ja mittlerweile nicht mehr weiterentwickelt wird, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Den habe ich in der Corona-Zeit begonnen, weil mir langweilig war, weil ja auch keine Auftritte waren und so weiter. Und ich da auch gerade das Plattensammeln für mich entdeckt hatte und da ich eine ganze Menge neu zu lernen hatte, dachte ich, mach jetzt einen Podcast drüber, dann lernst du vielleicht zusammen mit anderen Vinyl-Anfängern. Und so kam ich auf den Namen Nadelneuling. Ja, und der Podcast, den ich jetzt mache, heißt Haare im Thunfisch. Und das mache ich mit meinem guten Kumpel Brian, weil wir sind beide unglaubliche Alf-Fans. Und da haben wir uns jetzt zum Ziel gesetzt, in diesem Podcast jede Alf-Folge uns nochmal anzugucken und uns hinterher darüber zu unterhalten. Sie also einerseits nachzuerzählen und den Leuten, im Idealfall ein bisschen mehr Info zu den Folgen zu geben, wenn da also Gags drin sind im Deutschen, die vielleicht im Englischen anders waren, oder wenn da Anspielungen drin sind, die man vielleicht als deutscher Zuschauer, Zuschauerin nicht kapiert hat oder immer noch nicht kapiert, weil es einfach mittlerweile schon zu lange her ist. Alf ist ja auch ein Phänomen der 80er. Und darüber reden wir in dem Podcast. Mhm. Und das macht uns richtig viel Spaß. Wir sind jetzt mittlerweile bei Episode 15 oder 16 schon. Und wir haben eine kleine, feine, treue Hörendengemeinde und die wächst noch. Und wir bekommen auch sehr oft Post, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein, wir bekommen E-Mails oder Nachrichten über Social Media, wo es immer heißt, so der Grundtenor, oh mein Gott, ich dachte, ich wäre mit meiner Liebe zu dieser alten Alf-Serie alleine. Und da sage ich immer, nein, wir sind viele. Und wir haben uns jetzt quasi über diesen Podcast wiedergefunden. Ja, das mache ich so. In meiner übrigen Zeit. Haare im Thunfisch heißt das Ganze, um das nochmal gesagt zu haben. Und dann muss man ja sagen, dass wir zu dem heutigen Thema sogar eine kleine Brücke zu meinem Podcast schlagen können, wenn auch nur eine sehr, sehr kleine, eine sehr, sehr schmale Brücke. Aber da war auch mal was mit Paul Simon.
Es gibt 100 ALF-Folgen. Das heißt, ihr macht auch 100 Podcast-Folgen.
Ja, und es gab sogar noch einen Film, der hier in Deutschland im Kino lief, aber eigentlich eine TV-Produktion war. Und über den unterhalten wir uns dann auch irgendwann nochmal. Das wird spannend, weil Brian den nämlich noch nicht gesehen hat. Ich hab da schon ein bisschen Vorwissen. Und dann ist die Frage, was wir danach machen. Wir haben schon so ein bisschen gewitzelt, oh, wir könnten uns nochmal alle Folgen der Golden Girls oder so angucken. Das ist nämlich auch eine Sitcom, die wir sehr, sehr gerne mögen.
100 Folgen, viel Holz, das heißt, die nächsten 30 Jahre habt ihr dann was zu tun, ne, bei eurer
Veröffentlichung. Ich fürchte ja, hatte gar nicht vor, so lange zu leben, ja. Aber auf jeden Fall, es wäre genug Zeit, es wäre genug Material da.
Ja, fantastisch. Ja, gut, das war jetzt eine lange Vorrede. Unser Hauptthema haben wir schon erwähnt. Es geht um Paul Simon, einer der für mich großen, größten, besten, wichtigsten Singer-Songwriter in der Rock- und Popmusik, entweder als Teil des legendären Duos Simon und Garfunkel oder eben dann auch ab den 70ern als Solo-Künstler seine Musik hat. Ich denke, Generationen geprägt und auch überlebt, kann man fast schon sagen. Und da das so ein dicker Brocken ist, haben wir gesagt, wir machen einen Zweiteiler davon, Teil 1 und Teil 2. Teil 1 darf ich moderieren. Da werden wir uns Simon und Garfunkel ein bisschen näher angucken und dann nehme ich die 70er noch mit. Und so Anfang der 80er, so bei Hearts and Bones, so ungefähr 83, wirst du dann in dem zweiten Teil übernehmen, bis aktuell jetzt, ne? Weil Paul Simon lebt ja Gott sei Dank noch und macht auch noch regelmäßig Alben. Und das werden Richtig. Wir also bis heute verfolgen, seine Karriere.
Das machen wir. Habt ihr das eigentlich schon mal gemacht? Ich muss gerade überlegen, bei was mit Rock und Vinyl, dass ihr einen Künstler oder eine Künstlerin habt mit so einem gewaltigen Oeuvre, dass man das eigentlich in zwei Hälften schneiden muss.
David Bowie haben wir gemacht.
Ja,
hat der Henke
gut, da macht es Sinn. Da macht es Sinn.
Bei einfach. David Bowie. Selbst da haben wir dann Rückschrift bekommen, weil der hängt dann natürlich die späten 80er, frühen 90er etwas zusammengefasst hat und nicht auf jedes Album eingegangen ist. Und dann kam dann eine Rückschrift. Ihr habt das Album von 92 vergessen. Geht gar nicht. Sein bestes Album. Ihr seid blutiger Anfänger. Naja gut, ja, alles klar, danke.
Danke für die Rückmeldung.
Ja, Paul Simon. Für mich ist Paul Simon der zweite große Paul in der Rock-Pop-Geschichte. Wer ist wohl der erste große Paul für mich?
Das Was könnte der du? Herr McCartney sein. Ich glaube, der hat mal bei den Wings gespielt.
Unter anderem bei den Wings. Ja, davor gab es auch eine nette kleine Gruppe noch. Ich glaube, der Tony Sheridan hatte mit dem was zu tun. Aber verrate ich nicht.
Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau.
Also für mich ist das der zweite große Paul und dann ganz kurz der dritte. Wer könnte der dritte große Paul sein, wenn man die Pauls in der Rockgeschichte anguckt? Die Raul Pauls, sag ich mal. Was meinst du?
Vielleicht der Herr Young?
Nein, nee. Nein, der hatte außer seinem Debüt, Paul Young, ne, nicht viel gebracht. Nee, ein anderer Paul. Paul Weller.
Ist das der Bruder von René Weller? Nein.
Okay. Da war ich war mir nicht sicher. Ich wusste, das ist gefährlich. Vielleicht kennt er den nicht. Paul Weller, Jam, Style Council.
Oh, ach verdammt. Ja,
ja, was, ne?
Genau. Es tut mir leid.
Nein, ich habe Taschentuch, haben wir da. Könnt ihr mal hinten, wir haben wieder Publikum im Studio. Nein, das sind die drei wichtigsten Pauls für mich. Und der Paul Weller hat ja jetzt auch letztes Jahr ein Album rausgebracht, was 66 heißt. Also das ist nicht mein Jahrgang, sondern das ist sein Alter. Der ist 66 geworden, auch ein tolles Album. Also kurze Fußnote nur. Also diese drei Pauls sind mir wichtig und der Paul Simon gehört auf jeden Fall dazu. Und ich wage mal die Behauptung, dass wenn Simon und Garfunkel 1970 aufgehört hätten, ich meine, das haben sie ja auch, aber Simon danach nichts mehr gemacht hätte, selbst dann würden wir heute noch über ihn sprechen, weil er allein in den 60ern so viel großartige Musik gemacht hat, die also zumindest für mich einzigartig ist. Kannst du dem folgen?
Ja, absolut. Und umso erstaunlicher ist es ja eigentlich, dass er auch in den Jahrzehnten danach relevant geblieben ist als Künstler. Das macht es ja noch umso erstaunlicher. Ja. Übrigens, du hast jetzt gerade von deinen drei Paulemanns erzählt. Ja. Und bei mir gehört Paul Simon tatsächlich so zu meinem Kleeblatt. An Künstlern, die, sagen wir mal, sehr viel mit mir gemacht haben in meinem Leben. und die auch immer noch ein großer Bestandteil meines Plattenschrankes sind. Das ist gut. Wir haben ja schon zwei abgehakt, nämlich Meatloaf und Jim Steinman im Hintergrund als ein Blättchen. Dann haben wir Heinz-Rudolf Kunze. Dann käme schon Paul Simon. Und mein viertes Blättchen, hoffe ich, dass wir da irgendwann nochmal eine gemeinsame Folge drüber machen. Das ist nämlich ein ähnlich umfangreiches Oeuvre, nämlich John Fogerty.
Ja, gebongt.
Ist das jetzt schon gebongt?
Definitiv.
Hand drauf?
Ja.
Live Hand drauf?
Ja.
Ihr habt das gesehen. Ihr habt das hier alle gesehen.
Ja, ich starte jetzt offiziell.
Du startest jetzt offiziell.
Mit der Folge.
Ja, ich halte einfach mal die Klappe.
Und ich habe direkt, ja, wenn man über Simon, Paul Simon spricht, muss man natürlich anfangen mit Simon und Garfunkel. So, und jetzt kommt der erste Karlauer. Da habe ich lange dran gearbeitet. Denn, Achtung, ohne Art keine Kunst.
Oh.
Oder ohne Art kein Paul.
Ist das gut? Ja, kannst du hier irgendwie auf deinem schlauen Brettchen den Applaus einspielen? Ja, das mache ich mal diesen hier.
Ja, danke schön. Gut. Ja, Paul Simon, er wurde geboren 1941 in New Jersey und ja, er hat schon früh zu seiner musikalischen Leidenschaft gefunden und dann mit seinem Schulfreund Art Garfunkel 1957 ein Duo gegründet, was den wirklich wunderbar originellen Titel Tom und Jerry hat. Ich meine, die Boomer unter uns werden wissen, was das ist. Du bist ja auch kein Boomer mehr. Ich bin auch kein Boomer. Jahrgang 66 ist kein Boomer mehr. Ich bin Generation X, wollte ich dir nur sagen. Ne?
Okay.
Aber bei uns lief Tom und Jerry Cartoon-Serie noch rauf und runter im Fernsehen. Du wirst auch noch wissen, wer Tom und Jerry ist.
Ne? Ich meine, auch irgendwie in meiner Kindheit noch im ZDF, so genau. Im Vorabendprogramm.
Genau. Ja. Katze und Piepmatz, ne?
Maus.
War es eine Maus?
Das war eine Maus.
Alles klar.
Ich glaube, du verwechselst das mit Snoopy und Woodstock. Vielleicht kannst du mit Woodstock eher connecten, ich weiß es nicht.
Ja, dann haben sie eine Single, ich glaube Hey School Girl war das, gehabt, so ein Mini-Hit als Tom und Jerry Duo, haben sie aber dann wieder aufgelöst, ein bisschen aus den Augen verloren. Simon hat alleine so ein bisschen in der New York Szene Singer Songwriting Britpop Building die Ecke war er glaube ich unterwegs. Er hat Carole King kennengelernt, die wir ja vielleicht oder viele kennen. Einer der großen Singer Songwriterinnen hatte dieses Meilenstein Album Tapestry gemacht, ein ganz tolles Album. Dann haben die beiden sich jetzt wieder zusammengetan. Also ich raffe das jetzt sehr bewusst, weil es ist keine Simon Garfunkel-Episode, sondern eine Paul Simon-Episode. Und haben dann ihren ersten großen Hit 1965 gehabt mit The Sound of Silence.
Ja.
Und der Gag an dem Song ist, er ist zuerst akustisch aufgenommen worden. So. Ganz nett, ganz originell. 65 war so die Zeit, als Bob Dylan groß geworden ist und die Birds mit unter anderem Cover von Bob Dylan Songs den Folk Rock etabliert haben. Das heißt, Folkmusik mit elektrischer Gitarre gespielt, so ganz grob. Hatten einige große Hits und dann hat der Produzent Tom Wilson, übrigens ein ganz interessanter Mann, einer der wenigen afroamerikanischen Produzenten zu dem Zeitpunkt, der hat dann gesagt, wisst ihr was, ich lege noch ein bisschen elektrische Gitarre und Schlagzeug darunter. Ohne das mit Simon und Garfunkel in dieser Form abzusprechen.
Ja,
und,
also dieses wisst ihr was sagte er nicht in Richtung Paul Simon oder in Richtung Art Garfunkel, sondern das war eine komplette eigene Entscheidung.
Ja, genau.
Er hat sich da komplett drüber hinweggesetzt.
Eben.
Ich glaube auch, dass unser Paulemann das in seinem britischen Exil davon erfahren hat. Ne? Er war zu der Zeit, glaube ich, in Großbritannien. Und hatte sich ja dort schon ein Publikum erspielt, ne? Das, was ihm in New York so ein bisschen verwehrt geblieben war.
Genau, hat da auch schon ein erstes Soloalbum veröffentlicht.
Ne? Genau, das Paul Simon Songbook. Ne?
Genau,
ja.
Was ich hier ganz bewusst auslasse, hiermit ist es einmal erwähnt. Vielleicht hast du noch ein paar, du bist derjenige von uns beiden, der die 20 Paul Simon Biografien gelesen hat.
Genau, die 20, die bloß zwei waren.
Aber ja.
Also insofern, wenn nicht, dass da viel hängen geblieben ist. Aber was ich sagen kann, ist im Songbook, und das kann ja auch jeder nachgucken, weil es ja auch im Streaming verfügbar ist, auf diesem Album hast du in ihrer Urform schon Songs drauf, die später auf Simon und Garfunkel-Alben verwurstet werden würden.
Mhm. Unter anderem den tollen Song Kathy's Song. Ne?
Ja, mir gefällt übrigens auf dem Album als Anspieltipp mal so nebenher I Am A Rock in seiner Urform, so wie Paul Simon das damals im Studio eingesungen hat. Sehr, sehr gut. Mhm.
Tolles Album. Habe ich allerdings jetzt in meiner Diskografie sonst nicht aufgeführt. Mhm. Wir bleiben bei Simon & Garfunkel, Sound of Silence. Für mich einer der ersten Geniestreiche von Paul Simon. Unter anderem auch deswegen großer Hit geworden. Und zwar in dem Film Die Reifeprüfung. Lars, das heißt auf Englisch?
The Graduate.
Ein riesengroßer Erfolg war mit Dustin Hoffmann. Also alle, die den Film nicht kennen, kann man wirklich empfehlen. Ist heute noch sehenswerter Film mit einer ganz berühmten Schlussszene im Bus. Ne? Hm. Wo die beiden, das Pärchen im Bus sitzt und dann fahren sie in eine ungewisse Zukunft. Ja, und der haben, glaube ich, erstmal genug geredet. Fangen wir an und hören Sounds of Silence.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound.
Sag mal, weißt du, was Paul Simon gedacht hat, als er diese Version zum ersten Mal gehört hat? Diese unabgestimmte Version, die elektrische? Steht das in einer deiner Biografien drin?
Wenn ich mich recht erinnere, war er nicht erbaut. Mhm. Aber ich glaube, das ist mehr so die erste Reaktion, die man total nachvollziehen kann, wenn jemand etwas mit dem eigenen Song macht, was nicht abgesprochen war.
Ist ja ein massiver Eingriff, ne?
Ist ein massiver Eingriff. Ja, ja. Hm. Und natürlich ist das auch erstmal nicht die Form, in der Paul Simon seinen Song arrangiert sehen wollte. So hat er ihn auch nicht konzipiert. Das verlässt ja fast wieder den Folkrock in der Form. Ja, ja, und deswegen macht man das eigentlich nicht.
Ja. Also der erste große Hit von Simon and Garfunkel. Und jetzt spule ich ein bisschen nach vorne. Sie hatten dann bis Ende der 60er viele weitere große Hits und der Höhepunkt ihrer Karriere war dann 1969 das Album Bridge Over Troubled Water mit gleichnamiger Single Bridge Over Troubled Water und dann ist das Duo Simon & Garfunkel auseinandergegangen wegen, ich weiß nicht, was du da gefunden hast, ich habe kreative Meinungs Verschiedenheiten, angeblich dann auch die Schauspielkarriere von Art Garfunkel verquetscht, ja. 22. Simon ist nicht gefragt worden, warum man da so beleidigt reagiert, wenn man ihn nicht als im Film haben. Mehr habe ich dazu nicht gefunden. Weißt du dazu was?
Was den Film angeht, weiß ich, dass seine Rolle wieder rausgeschrieben wurde. Ich glaube, das ist noch viel schlimmer, als dass man ihn nicht gefragt hätte. Zu den Überwerfungen der beiden kann man sagen, dass, glaube ich, Paul Simon schon jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich mehr sein wollte. Er wollte sich weiterentwickeln. Art Garfunkel war ziemlich zufrieden damit, wie es lief, und hätte einfach dem Publikum jetzt noch 10, 15 Jahre mehr vom selben bieten wollen. Und das war mit Paul Simon nicht zu machen. Darüber hinaus, glaube ich, gab es immer Spannungen zwischen den beiden, was vollkommen natürlich ist. Ich meine, die beiden waren sehr, sehr gute Freunde. Sie kennen sich seit Kindheitstagen. Und vielleicht kennst du das ja auch von Jugendfreunden und so. Wenn man sich so richtig gut kennt, kann man sich auch so richtig gut gegenseitig verletzen. Du weißt ganz genau, auf welchen Knopf du bei dem anderen drücken musst, um eine entsprechende Reaktion heraufzubeschwören. Und ich glaube, Freundschaft und Zusammenarbeit, professionelle Zusammenarbeit, das geht nur eine gewisse Zeit gut. Das wissen wir auch von allen Bands, die als Freunde angefangen haben und später die erbittertsten Feinde wurden und sich irgendwann komplett auseinander entwickelt hatten. Ja. Und so war es bei den beiden eben auch. Irgendwann war mal Schluss. Mhm. Wir werden ja noch erleben, dass sie sich einigermaßen nochmal wieder zusammenraufen werden für das ein oder andere Projekt. Mhm. Ne? Stichwort die großen Konzerte im Park zum Beispiel. Und ja, aber ich glaube, ja, an der Stelle musste es eigentlich vorbei sein. Ich denke, das war auch ziemlich wichtig für die Entwicklung von Paul Simon. Mhm.
Da wir ja ein Gute-Laune-Podcast sind, ach, ja, möchte ich natürlich das Kapitel Simon & Garfunkel an dieser Stelle auch mit einem Song beenden. Und der Song ist von dem letzten eben erwähnten Album. Es ist nicht Bridge Over Troubled Water, ein Song, den ich auch für ein absolutes Meisterwerk.
Ja. Aber den hat jetzt ja jeder im Ohr, den brauchst du ja wirklich eben, nicht.
Genau, aber den ich spiele, den hat auch jeder im Ohr. Aber trotzdem ist mir egal, ich liebe diesen Song. Ich spiele The Boxer.
Oh ja, schöne Idee.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. My home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la.
Wir müssen leider rausgehen.
Oh, leider.
Ich könnte immer in Demut hinknien und dem Musikgott, wenn es ihn geben sollte, für diesen Song. Ich kenne kaum ein Singer-Song. Writing-Produkt, sage ich mal, was ich für genialer gelungen halte als diesen Song.
Man kriegt feuchte Augen, man kriegt Gänsehaut. Und wenn du es auch noch mit konkreten Ereignissen verknüpfen kannst, ne, gerade Songs von diesem Album. The Boxer ist ein schönes Beispiel. Ich meine, der kam raus, da war ich noch nicht mal geboren, noch nicht mal geplant. Und dann muss ich dir sagen, in meinen Studienzeiten, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wenn man da auf einer Party war, dann kam teilweise um 12, 1 Uhr nachts, wurde plötzlich The Boxer aufgelegt. Alle auf der Tanzfläche und wir haben alle verträumt vor sich hin als Einzelne getanzt und Leilalei gesungen. Das ist, sowas ist im kollektiven Bewusstsein. Bei Bridge Over Troubled Water ist es genau so. Da habe ich eine ganz, ganz persönliche Beziehung zu dem Song, weil meine Mutter starb viel zu früh und auf der Beerdigung, wie bestellt, sagte der Priester plötzlich etwas von einer Brücke über tosendem Wasser. Und dann dachte ich mir, das hätte meiner Mutter gefallen. Das ist auch so ein Song, der im kollektiven Bewusstsein ist und bleiben wird. Den Song werden wir auch noch in 50, auch noch in 100 Jahren hören. Gut, wir beide nicht mehr, weil wir beide schon etwas abgewetzt sind, aber wir werden das wohl nicht mehr erleben, dass man das in 50 oder 100 Jahren noch, aber ich gebe dir Brief und Siegel drauf, es wird sein. Es wird so sein.
Ich meine, das ist so ein tolles Schlusswort eigentlich. Können wir jetzt schon aufhören, oder? Naja, lass mich noch ein bisschen was über The Boxer erzählen. Also es ist ein Klagelied über einen einsamen, erfolglosen Menschen, der in New York ums Überleben kämpft, und in der letzten Strophe wechselt er dann ganz konkret auf die Perspektive eines Boxers, der trotz vieler Rückschläge weiterkämpft. Und besonders markant, hat man eben gehört, ist der Refrain La la la, und du weißt genau, was es damit auf sich hat, ne? Das ist nämlich ein Platzhalter gewesen. Das hat er ja zuerst da drin gesagt, bis mir mal was Besseres einfällt, lassen wir das drin, und ihm ist nichts Besseres eingefallen, und wir beide können nur sagen, Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Ja.
In meiner Folge wird es ja auch noch eine Stelle geben,
ja,
wo ihm nichts Besseres einfiel als das, was ihm ursprünglich eingefallen
ja,
ist.
Ja, fantastisch.
Nämlich
ja.
Graceland.
Und jetzt darf ich noch einen draufsetzen. Ich habe mich gestern mit einem sehr lieben Freund über die heutige Folge unterhalten und auch über den heutigen Song. Und was ich jetzt sage, ist original passiert gestern. Sagt er zu mir, The Boxer, ja, also dieser Refrain, Leilalei, das ist der Gipfel der Einfallslosigkeit.
Das ist nicht fantastisch?
Tja. Ja. Aber Paul Simon sagt in den Strophen meistens schon so viel, dass er eigentlich ein instrumentaler Refrain auch eine Möglichkeit wäre, glaube ich. Und er hätte immer noch mehr gesagt als andere Leute seiner Couleur. Also ich bitte dich, Einfallslosigkeit.
Ja, ja, also so, ja,
was kennst du bloß für Leute? Ja.
Alles gut. Hallo, Odilo. Ja, und dann haben wir natürlich, hast du, glaube ich, eben schon nachgeahmt beim Hören, die Schläge bei Leilalei.
Ne? Fast wie ein Schuss.
Wie ein Schuss in einem Aufzugsschacht, in einem Aufzugsschacht aufgenommen. Dadurch kommt dieser Hall.
Ne? Oh Mann, das ist ja echt unnützes Wissen. Wahnsinn.
Super, das steht in Wikipedia. Ja, damit schließen wir das Kapitel Simon & Garfunkel, wobei du ja eben schon gesagt hast, eigentlich kann man daraus vielleicht sogar einen Zweiteiler machen. So viel gibt es darüber zu erzählen. Du bist derjenige, der ein bisschen mehr gelesen hat dazu als ich. Gibt es irgendwas noch, wo du sagst, Simon & Garfunkel, kann man noch vielleicht das oder das sich antun? Also meine Empfehlung wäre für die Einsteiger unter uns, und die gibt es ja hoffentlich immer überall bei unseren Hörer und Hörerinnen, man kann sich gerne eine Best-of holen, ne? Da macht nichts falsch. Und wenn man sich ein Album holen möchte, dann auf jeden Fall das letzte Bridge Over Troubled Water, was ein absolutes Meisterwerk ist, ne?
Und vielleicht Bookends.
Vielleicht.
Für uns Fortgeschrittene,
Wobei das Cover von Bookends ist sehr viel besser als das Cover von Bridge Over Troubled Water, ne?
Oh Gott, lass uns nicht über Cover reden. Okay. Aber das, ich glaube, das ist auch so ein Ding der Zeit gewesen, einfach, wie man Cover gemacht hat.
Wir kommen zum nächsten Kapitel. Der Start seiner Solo-Karriere. Ja. Er hat erst 72 angefangen mit seinem ersten Solo-Album. Er hat sich ein bisschen Zeit gelassen.
Wenn wir das Songbook außer Acht lassen.
Ja, genau. Was wir ja machen.
Was wir ja machen. Da redet ja keiner drüber. Ja. Übrigens, ein weiterer Anspieltipp wäre, nein.
Und das Solo-Album heißt so wie er selbst, nämlich Paul Simon.
Ja, ich nenne es das Kapuzenalbum.
Ja. Wenn man das Cover sich anguckt, wird man auch wissen, warum. Also mit den Covern hat er nicht viel Glück gehabt, oder? Zumindest wisst ihr nicht.
Es wird besser. Es wird besser.
Mhm. 1972 erschien am 24. Januar 1972. Warum sage ich das? Weil da bin ich 6 Jahre alt geworden. Mhm. Da warst du auch immer.
Hat er jetzt auf seine künstlerische Laufbahn
bist wenig. Du dir sicher? Okay. Gut. Ja, und das Album markiert den offiziellen Beginn seiner Solo-Karriere nach der Trennung von Simon & Garfunkel, und auf dem ersten Album sieht man schon seine Experimentierfreude mit verschiedenen Musikstilen. Mhm. Er ist der Erste, vielleicht kannst du das auch verifizieren, ich habe es so gelesen, der Erste, der in der, sagen wir mal, in der westlichen Popmusik auf Reggae zurückgreift und Reggae-Musik in seine Musik einfließen lässt. Und für den Titel Mother and Child Reunion ist er tatsächlich nach Kingston, Jamaika gefahren und hat mit den Musikern von Jimmy Cliff diesen Song eingespielt. Und für damalige Verhältnisse, wir sind im Jahr 1972, eine absolut ungewöhnliche Entscheidung. Das ist der erste, er gilt als erster Reggae-inspirierte Song im Mainstream. Also vorher war mein kleines übersichtliches musikalisches Wissen Reggae, Mainstream, I Shot the Sheriff, Eric Clapton. Das war aber erst 74.
Ach, guck.
Mhm. Hast du da noch irgendwie eine Ergänzung?
Ja, das Problem ist immer, wenn man immer sagt, er war der Erste, dann kommt immer hinterher eine Zuschauer- oder Zuschauerzuschrift, genau, bei einem Podcast, warum auch nicht, eine Zuhörendenzuschrift, die dann sagt, ja, da war ja 1968 schon das und das. Deswegen bin ich immer vorsichtig mit solchen Äußerungen. Aber in der Liga, in der er spielt, würde ich das immer sofort unterschreiben.
Ein weiterer Hit auf dem Album war Me and Julio Down by the Schoolyard, wo er mit brasilianischen Einflüssen zum ersten Mal gearbeitet hat. Und ja,
da habe ich gelesen, dass so allein die Erwähnung eines spanischen Namens, nämlich Julio, ein absolutes Novum war in einem Songtitel.
Interessant.
Bei Mother and Child Reunion fällt mir übrigens ein, dass ich da eine Brücke zu meinem Podcast schlagen könnte, wenn ich wollte. Eine sehr beliebte Alf-Folge ist die Folge, wenn Schwiegermutter kommt. Ist aus der ersten Staffel. Ist auch die Folge, in der zum allerersten Mal die Großmutter Dorothy eingeführt wird als Figur. Und alle Alf-Folgen haben allerdings nur im US-Original, Titel von Songtiteln. Also meistens sehr selten verfremdet, meistens so original übernommen. Und wenn Schwiegermutter kommt, heißt im Original Mother and Child Reunion, weil sich quasi die Figur Kate und ihre Mutter nach längerer Zeit wiedersehen. Ist das die Mother and Child Reunion?
Mhm. Ja, man kann abschließend zu dem Album sagen, es war sein erster kommerzieller Erfolg als Solokünstler, hat ihn auch etabliert als eigenständigen Künstler. Warum betone ich das? Weil es damals keine Selbstverständlichkeit war. Stichwort Rückschaufehler, was man ja gern und oft macht, meistens in der Geschichte, in der Popmusik weniger. Wir wissen heute, Paul Simon ist der Große, der Meister, der Amadeus. Art Garfunkel hat 2, 3 Hits vielleicht noch gehabt, hat eine nette Stimme. Aber damals...
Genau. Und eine beeindruckende Lockenmähne.
Ja, Haare sind überhaupt eine
Sache. Haare sind überhaupt eine Sensation.
Aber damals war das Duo Art Garfunkel und Paul Simon. Und da war nicht unbedingt klar, dass der Simon der größere Künstler ist. Der Simon war derjenige, der an der Gitarre gespielt hat, der gesungen hat, der hat die Songs geschrieben. Aber
Art Garfunkel, und die Leute dachten landläufig, die hätten beide die Songs geschrieben.
Zum Beispiel, eben, genau.
Und wären da wirklich 50-50 Partner gewesen. Und das war ja wirklich nicht so. Und ich glaube, deswegen ist so ein Schritt in die Emanzipation, die Paul Simon da verführt hat, Paul Simon da vollführt hat, total wichtig.
Eben. Und deswegen damals auch für viele, die vielleicht da nicht so genau drauf geschaut haben, das klare Zeichen, der Typ kann was.
Ja. Ne? Und das trotzdem hat liegen die Verkaufszahlen ein bisschen zurück gegenüber dem letzten Album von Simon und Garfunkel, ne? Glaube ich.
Also ja,
es war nicht ebenbürtig.
Ja, aber das war ja ein Welthit. Ihr letztes Studioalbum, Bridge Over Troubled Water, war ja ein weltweit ein großer Hit. Also da kannst du schwer gegen anstinken. Wir hören tatsächlich jetzt den nächsten Anspieler, Mother and Child Reunion.
Oh, wunderbar, ich danke dir.
For the life of me, remember a Saturday. I know they say let it be, but it just don't work out that way. And the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day, but the mother and child reunion is only a motion away.
Weißt du, woher der Titel kommt?
Nein, aber das wirst du mir jetzt sagen.
Ja, soll ich erzählen? Ist ganz witzig, ist nichts für Vegetarier.
Oh,
er war in New York in einem chinesischen Restaurant und sah auf der Speisekarte ein Gericht namens Mother and Child Reunion. Was war das? Hühnchen und Ei.
Oh. Alter, das ist ja nix für Veganer.
Und er fand die Formulierung so poetisch, dass er gesagt hat, ach, da machen wir doch einen Song draus.
Der Hammer.
Mhm. Oh Gott. Süß, ne?
Ich bin etwas sprachlos. Sprachlos kann man auch ob der Tatsache sein, wie Paul Simon hier einem Mainstream-Publikum Reggae untergejubelt hat, weil das ist relativ subtil eigentlich. Ich muss diesen Song eigentlich nicht als Reggae-Song lesen. Ich kann ihn als Reggae-Song lesen, aber es ist auch einfach bloß ein Folk-Rock-Ding.
Ja, schön. Mhm. Wir kommen zum zweiten Album. Ich muss mich konzentrieren, damit ich den Titel richtig ausspreche, sonst merkt man den Gag nicht.
Nimm 3 Meter Anlauf und dann mal los.
There goes Raymond Simon. Ja, kann man ungefähr so sagen. Ich finde das, also allein damit fängt schon an, mein Problem mit diesem Album, muss ich sagen. 1973 veröffentlicht, das Cover wollen wir nicht drüber reden, haben wir gesagt. Cover finde ich eine absolute Unverschämtheit. Es regt mich jedes Mal, ich habe mir das deswegen auch nicht gekauft, das Platte, weil ich das Cover grauenhaft schlecht finde. Guckt mich nicht so entsetzt an. Magst du das Cover? Oder überlegst du, wie das Cover aussieht von dem Album?
Nee, ich habe es vor Augen.
Okay.
Es sieht so ein bisschen zusammengeschnibbelt aus,
ja,
ne?
Genau. Ja, genau. Auch hier haben wir wieder eine Fortsetzung seiner Story vom ersten Album. Breite Palette an Genres, ein bisschen Gospel hat er da, ein bisschen Dixieland, natürlich wieder sein Pop, sein Rock, sein Softrock. Großer Hit von dem Album war Kodachrome. Wir haben einen Quincy Jones, der an der Produktion beteiligt war. Der hat Streicher für Something So Right produziert. Und dann haben wir noch eine Bläsersektion, die geleitet wurde für den Titel Tenderness von Alain Toussaint. Das sind ja durchaus große Namen. Ich möchte hier aber bei dem Album nicht länger verweilen, weil es für mich das schwächste Album ist aus den 70ern, aus den 70ern von ihm. Und werde auch hier nicht weiter irgendwas anspielen. Kannst du damit leben oder hast du noch eine Ergänzung zu dem Album?
Ich kann damit leben, aber ich finde American Tune ist mein Favorit auf dem Album.
Wir kommen jetzt wieder, wir sind ja ein Gute-Laune-Podcast, ist nicht schon Sonnenschein, der kommt durch die Fenster, der Baum grüßt und
der Baum grüßt.
Hallo Baum, mein Freund. Und zwar heißt das Album 1975 erschienen Still Crazy After All These Years. Ja. Dafür hat er seinen ersten Grammy bekommen. Das ist mein Lieblingsalbum aus den 70ern. Das ist vielleicht sogar mein Lieblings-Solo-Album von ihm überhaupt. Warten wir den zweiten Teil erst nochmal ab. Und hier hat er wieder Jazz-Elemente integriert. Die bekannten Elemente Softrock und Folk und sehr melancholisch. Auch wieder großartige Songs auf diesem Album, unter anderem 50 Ways to Leave Your Lover mit einem ganz hervorragenden, eingängigen Schlagzeug-Intro.
Ja.
Warum lachst du so?
Nein, weil ich habe lustige Assoziationen bei diesen Songtiteln. Bei Still Crazy denke ich halt immer an Paul Simon im Puter-Kostüm bei Saturday Night Live, wie er den Song mal performt hat. Und es gibt 50 Ways to Leave Your Lover in einer Muppets-Version. Das ist auf YouTube zu finden. Ja? Ach, vielleicht kannst du das verlinken in den Shownotes. Das ist recht unterhaltsam.
Ja, du hast die zweite Großstadt schon erwähnt, Still Crazy After All These Years. Ja. Das sind die zwei großen Meisterwerke auf diesem Album. Und du hast es eben schon angedeutet, es gibt eine erste Reunion mit Art Garfunkel, nämlich den Song My Little Town.
Stimmt, da singt er von rechts rein.
Ja, ja,
stimmt.
Ist
ein hübscher Song eigentlich, ne?
Also, es heißt, sei die düstere Antwort auf die nostalgischen Lieder von Garfunkel über das Kleinstadtleben und er wollte so ein bisschen mehr die Schattenseiten des Kleinstadtlebens darstellen mit dem Song. Jazz-Einflüsse haben wir auch wieder. Michael Brecker und Richard T. tauchen auf.
Oh, Michael Brecker ist so ein Ausnahmesaxophonist,
ne? Genau.
Ja.
Und ja, damit hat er endgültig seinen Status gefestigt als einer der besten Songwriter seiner Generation. Und wir hören als Anspieler das großartige 50 Ways to Leave Your Lover.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus.
You need to be coy, Roy? Was heißt das?
Yeah, you don't need to be coy, Roy. Nicht schüchtern sein, Roy. So auf die Art.
Okay.
Gut. Ich merke gerade, dass ich es immer falsch verstanden habe. Du kannst mal gucken, wofür so ein Podcast mal gut ist. Ne?
Mal. Ja, das ist unser Kulturauftrag.
Gott.
Hatten wir darüber noch nicht gesprochen.
Nein. Hm? Werden wir gesponsert?
Ja, leider nicht. Ich warte noch auf Antwort. Also, die Inspiration für diesen Song, ich weiß nicht, was ich gefunden habe, ist ziemlich seltsam. Vielleicht kannst du das korrigieren in deiner, in einer deiner zwei Biografien. Ich muss das heute so oft sagen. Ich hoffe, du bist nicht sauer. Nein. Und zwar ist der Song entstanden nach der Scheidung von Peggy Harper, seiner dann Ex-Frau. Und zwar angeblich habe er mit seinem Sohn humorvolle Trennungsmethoden besprochen. Sohn ist eben der Sohn auch von Peggy Harper. Und der Sohn
der hat heißt sogar Harper. Ne?
Der Sohn heißt Harper.
Hieß also Harper Harper, wenn er.
Harper Simon heißt der Sohn. Das Einzige, was mich daran irritiert, dass er zu dem Zeitpunkt laut meinen Quellen 3 Jahre alt war, weil er 72 geboren worden ist.
Es überrascht mich nicht, dass das mal wieder aus einer persönlichen Erfahrung Simons einfach genährt wird, so ein Song. Er hat ja nun über seine Verflossenen, in Anführungsstrichen, einige Songs geschrieben. Über Peggy Harper wird ja auch nochmal ein Song sein, den ich in der nächsten Folge bespreche. Und er hat ja auch auf dem Paul Simons Songbook, was wir ja nicht erwähnen wollen in diesem Podcast, hatte ja über seine Freundin in Großbritannien auch einen Song, Cathy's Song.
Ja, fantastisch.
Und später wird es auch noch mal einen Song über unsere Star Wars Schauspielerin geben, deren Namen mir gerade entfallen ist.
Carrie Fisher.
Carrie Fisher, dankeschön.
Wir machen
ich bin ja erst nächstes Mal
dran. Ja, Gott natürlich. Ja, beruhig dich, ist alles easy. Die Verträge sind ja noch nicht unterschrieben.
Genau.
Wir haben einen Sprung, den wir jetzt machen, und zwar einen 5-Jahres-Sprung. Also er hat in 5 Jahren hat er nichts, keinen kreativen Output gehabt, zumindest im Sinne von Soloalbum, das ist richtig, ne? 75, Still Crazy After All These Years, 1980, One Trick Pony.
Ja, und es war ja nicht nur ein Album.
Es war nicht nur ein Album, nein, sondern es war auch ein Film. Also es ist ein Soundtrack. Ein Film, One Trick Pony, den ich nirgendwo gefunden habe. Ich weiß nicht, findet man den auf YouTube? Wo er selbst die Hauptrolle spielt. Den Film hat er auch selbst produziert. Und der Film war, glaube ich...
Ich hätte die gerne mal auf Blu-ray gehabt oder so, aber vielleicht kommt das ja noch.
Okay. Also der Film, kann man sagen, war ein Mega-Flop, ne?
Naja, das Schönste, was man sagen könnte, dass er gemischte Reviews erhielt.
Ja, wunderschön formuliert, ja. Das Album aber... Finde ich toll.
Ich weiß, dass es dir am Herzen liegt.
Mir liegt es sehr am Herzen. Es hat einen ganz besonderen Keyboard-Sound, wo ich immer dachte, es ist ein Vibraphon, aber es ist kein Vibraphon, sondern es ist ein Keyboard, was man da hört. Kann man sich jetzt nicht viel drunter vorstellen, muss man in den Song, in das Album reinhören. Vor allen Dingen auch deswegen, weil den Anspieler, den ich gleich bringe, da hört man diesen Sound ausnahmsweise mal nicht. Der große Hit von dem Album war Late in the Evening.
Mhm. Und der gehört heute noch zum Repertoire, wenn Paul Simon ein Konzert gibt.
Genau. Hier arbeitet er auch wieder stark mit lateinamerikanischen Bläsern. Und was das Tolle daran ist, wenn man sich den 1981 den Konzertfilm vom Central Park anschaut und dann kommt dieser Song, der war ja damals ganz frisch, geht das ganze Publikum mit, merkt man richtig Bewegung in diesem großen Publikum, 500.000 Leute waren da. Ja, Late in the Evening ist auch mein Anspieler, aber das ist nicht der einzige tolle Titel auf dem Album. Da sind noch so Sachen drauf wie der Titelstück One Trick Pony, That's Why God Made the Movies, unter anderem auch One Trick Pony als Movie, Ace in the Hole. Und zeigt wieder seine tolle Fähigkeit, komplexe Geschichten in ganz wunderbare Musik zu verpacken.
Du hast How the Heart Approaches What It Yearns vergessen.
Sorry, ja. Ich würde jetzt gerne zum nächsten Anspieler kommen und tatsächlich Late in the Evening dir vorstellen. Aber du kennst es schon, ne?
Ich freue mich.
Sollen wir tanzen?
Wir tanzen.
Wir tanzen.
In this funky bar and I stepped outside and smoked myself a J. And when I come back to the room, everybody just seemed to move. And I turned my amp up loud and I began to play. And it was late in the evening and I blew that room away. When you came into my life, I said I'm gonna get that girl no matter what I do. Well, I guess
Yes, I've been in love before, once or twice I've been on the floor, but I never loved no one the way that I love you.
Das ist schon wieder ein Genuss, dir beim Tanzen zuzuschauen. Das kann ja leider Gottes keiner sehen. Wir machen das ja nicht auf YouTube. Das ist so herrlich.
Du wolltest nicht leider Gottes sagen, du wolltest Gott sei Dank sagen.
Nein, ich wollte leider Gottes
sagen. Danke an dieser Stelle. I smoke myself a J. Da ist immer großes Hallöchen im Publikum, wenn Paul Simon diese Textzeile auf dem Konzert singt.
Ja, einer seiner großen Hits, wie du eben schon erwähnt hast, heute in seinem Soloprogramm, Live-Programm, wird der Titel immer noch gespielt. Aber ich bleib dabei, eher untypisch für den Rest des Albums, der ja eher etwas entspannter ist, mit einem wirklich fantastischen Keyboard-Sound.
Auf jeden Fall war dieses Album bzw. der Film das Ende aller schauspielerischen Ambitionen. Das, ich glaube, das können wir festhalten.
Ja,
das er hat ja vorher mal eine interessante Nebenrolle gehabt in einem Woody Allen-Film.
Ja.
Annie Hall, ja genau. Wie hieß er nochmal auf Deutsch? Der Stadtneurotiker.
Die Stadtneurotiker,
danke.
Und jetzt haben wir die 80er Jahre erreicht. Jetzt müsste ich dir eigentlich das Feld überlassen. Aber da gibt es noch eine Kleinigkeit, nämlich
eine weitere Reunion.
1981, September, das berühmt-berüchtigte Konzert im Central Park.
Das erste.
Was wohl eine halbe Million Zuschauer angezogen hat.
Ja, kein Wunder, Eintritt frei, ne?
Eintritt frei. Und das Ganze war ein Benefizkonzert, um zu sammeln für die Renovierung des Central Parks, der damals wohl in einem miserablen Zustand war, nach meinen Quellen. Ja,
nach dem Konzert auf jeden Fall.
Ja. Entschuldigung. Ja, natürlich. Und ja, was haben sie gemacht? Also sie haben natürlich die großen Hits aus ihrer gemeinsamen Karriere gemacht. Sie haben aber auch von ihm Solo-Sachen gespielt und auch von Art Garfunkel. Ein, zwei Titel gespielt, ne?
Ja, mehr war da ja auch nicht. Okay. Entschuldigung. Ich muss mich hier ständig entschuldigen.
Trotz dieses wirklich großartigen Erfolges, man kann das als Doppelalbum kaufen, als CD kaufen, du kannst es auch als Video, ne? Das Konzert ja angucken. Auf Arte habe ich gesehen, ist es auch verfügbar. War das nur eine kurze Reunion? Die beiden sind wieder auseinandergegangen oder war da eventuell noch was geplant? Aber das wirst du dann im zweiten Teil.
Was für ein Cliffhanger.
Ja, gut. Ja. Habe ich lange dran geschrieben. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Ich habe nämlich noch eine kleine Auffälligkeit der Woche. Ein Thema, was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist, da möchte ich gerne mit dir drüber sprechen, weil es so ein bisschen eine Brücke schlägt zu einer Folge, die wir beide schon gemacht haben, nämlich zu der Meatloaf-Folge. Da haben wir über einen Film gesprochen.
Du guckst mich mit großen Augen an, ja, ich gucke mit großen Augen zurück.
Ja, ich dachte, du würdest jetzt reagieren. Über welchen Film, wo Meatloaf einen kurzen Auftritt hat?
Oh, Fight Club? Nein.
Nein?
Nein.
Du weißt nicht, welchen Film? Wo ist Meatloaf als Schauspieler zum ersten Mal im Massenpublikum? Motorrad?
Rocky Horror Picture Show?
Ja, natürlich.
Okay, ja.
Ist doch ein Film.
Ja, oder? Das ist nicht nur ein Film. Für mich ist es ein Naturereignis
gewesen. Ach so, sorry. Genau, also worum geht es bei meiner Auffälligkeit der Woche? Es geht um Rockmusik und Kinokunst. Rockmusik, Movies, ja. Und zwar geht es um einen Film, den habe ich vor kurzem gesehen, der hat letztes Jahr für große Furore gesorgt, auch Oscar-Nominierung und sowas. Der ist jetzt als Streaming-Titel frei verfügbar. Er heißt Like a Complete Unknown. Es ist der Film, der die Anfangsjahre von Bob Dylan behandelt, 61 so bis 65. Regisseur dieses Films ist James Mangold. Da wird man sagen, James Mangold kenne ich nicht. Doch, wir kennen ihn, wenn wir Hörer dieses Podcasts sind. Er hat nämlich Walk the Line, den Johnny Cash-Film 2005 gemacht, den ich nur empfehlen kann. Wirklich ein ganz toller Film. Und das zweite Besondere daran ist, dass Bob Dylan im Vorfeld beteiligt war. Und er hat Tipps gegeben, wie man Sachen darstellen kann, was ja bei Bob Dylan keine Selbstverständlichkeit ist. Und ja, wir werden ins Jahr 61 eingeführt. Hauptdarsteller ist Timothy Chalamet. Chalamet heißt er. Timothée Chalamet, das ist im Moment einer der, würde man sagen, am meisten angesagten Schauspieler des jungen Hollywood bei Dune 1 und 2. Er hat die Hauptrolle gespielt. Ist 26, 27, sieht so ein bisschen aus wie Bob Dylan. Allerdings,
ja, sie haben ihn gut zurecht gemacht.
Ganz gut zurecht gemacht.
Sie haben sich sehr bemüht.
Er selbst macht es auch ganz großartig in dem Film. Er singt selber und er spielt selber die Gitarre. Und das nicht zu wenig. Also, der Film strotzt vom Bob Dylan-Songs der 60er. Also das ist ganz beeindruckend gemacht.
Ich finde das ganz gut, dass die nicht lip-sinken und so. Das ist bei diesem Elton John-Film auch so gemacht worden, dass da einfach auch komplett gesungen wird von dem jeweiligen Schauspieler.
Ja.
Macht natürlich das Casting ein bisschen schwierig.
Ja, ganz recht. Also man wird eingeführt, wie Bob Dylan den damals schon sehr kranken Woody Guthrie kennenlernt im Krankenhaus. Woody Guthrie, einer der großen amerikanischen Folk-Musiker überhaupt, der viele in den 30er, 40er und 50ern viele Songs geschrieben hat. Pete Seeger taucht auch, ähnlich wichtige Figur, wird gespielt übrigens von Edward Norton. Und da haben wir wieder den Bezug zu Fight Club.
Oh, schön. Ne?
Ja, Edward Norton, habe ich lange nicht mehr in Filmen irgendwie entdeckt, der schien verschwunden zu sein. Da taucht er als Pete Seeger wieder auf, ein bisschen an der Nase rumgefummelt, man erkennt ihn nicht sofort, aber wenn du zweimal hinguckst, siehst du, ah, das ist der gute alte Edward Norton. Dann haben wir noch eine Joan Baez, die von einer ganz attraktiven Schauspielerin gespielt wird, wie er die kennenlernt und wie die dann auftreten und so. Das wird alles ganz gut erzählt. In einem wundervollen 60er Jahre eingetauchten New York, also es sieht ganz fantastisch aus, habe mich da sehr wohl gefühlt, haben sie mit sehr viel Liebe inszeniert und seine ersten Erfolge, wo die Leute dann da sitzen und denken, Stimme ist scheiße, aber die Songs sind gut. Die Texte sind von dir, echt? Okay, wie alt bist du? 19? Also so ungefähr. Fand ich sehr spannend und endet dann beim berühmten Newport Folk Festival 1965 ist auch schon viel drüber geschrieben worden. Warum? Weil Bob Dylan auf diesem Festival zum ersten Mal mit Band Robbie Robertson, Klammer auf, Klammer zu, und elektrischer Gitarre aufgetreten sind und das Publikum Judas geschrien hat. Die waren entsetzt, weil er die Herren der Folkmusik, wo nur die akustische Gitarre zählt, verlassen hat. Es wird ein bisschen dramatisiert in dem Film, wie man sich vorstellen kann. Was in dem Film nicht gezeigt wird, im realen Leben ist Bob Dylan zum Schluss nochmal auf die Bühne gekommen mit akustischer Gitarre und hat drei Songs gespielt.
Ja. Das wird die Dramaturgie ein bisschen stören.
Ja, ganz so recht. Ja.
Also eine absolute Guckempfehlung von dir.
Ich fand den toll. Er dauert sehr lange. Also wenn man Bock drauf hat, 60er Jahre, Rockmusik. Ich bin kein Bob Dylan-Fan, aber das fand ich sehr spannend. Und ich habe das bekommen, was ich haben wollte. Also ich kann den Film sehr empfehlen. Und wenn wir schon mal bei so Biopics sind, dachte ich, können wir die anderen, die ich gut finde, kurz erwähnen, dann kannst du mir sagen, was du davon hältst. Also eben einen hast du schon erwähnt, den Rocketman. Ich finde den eigentlich auch ganz gut. Finde den eigentlich auch sehr gut. Dann Bohemian Rhapsody.
Ja.
Fand ich auch sehr ordentlich. Was ich auch gut fand, den 2022er Elvis-Film. Fand ich auch. Ist natürlich auch alles nicht in 1:1 nachgespielt, aber dieses Phänomen Elvis, finde ich, hat er ganz gut. Es gibt auch einen Film über Elvis und Priscilla, wie die sich kennenlernen. Ich glaube, der Film heißt Priscilla, der ist ein bisschen später von Sophie Coppola inszeniert. Der ist grauenhaft. Ich bin da dreimal bei eingeschlafen. Also der ist ganz schlimm. Finde den furchtbar. Das ist eine billige Fernsehproduktion. Ich war noch nie so deutlich in einem Podcast. Oje. Fand den ganz schlimm. Den gibt's im Moment, glaube ich, auf Arte. Kannst du den auch entdecken. Fand den ganz, ganz schlimm. Dann haben wir noch Walk the Line, habe ich eben erwähnt. Control für alle, Ian Curtis, Joy Division Fans aus dem Jahr 2007, wo Herbert Grönemeyer einen kurzen Auftritt drin hat, einen Schwarz-Weiß-Film. Dann haben wir noch Ray Charles Film, der heißt Ray, 2004 erschienen. Mhm. Und das muss ich natürlich hier als Doors-Fan, Oliver Stones Doors Film, der ja heiß umstritten ist und viele sind sauer. Ich finde den Film toll. Ich fand es schon damals toll. Und der Val Kilmer, der vor kurzem verstorben ist, spielt die Rolle seines Lebens. Also trotzdem für mich auch ein ganz toller Film. The Doors 1991. Und dann gucken wir noch ein bisschen in die Zukunft. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Du kennst vielleicht Sam Mendes, den man wegen American Beauty und zwei Bond-Filmen und dem Kriegsfilm 1917 kennt. Der wird 26 oder 27 insgesamt 4 Beatles-Filme rausbringen. Er dreht über jeden Beatle einen Einzelfilm, die irgendwie ineinander verschachtelt sind. Und die Vorstellung der Hauptdarsteller, das war jetzt vor kurzem, hat schon in der Beatles-Community viel böses Blut verursacht. Ja. Die waren alle entsetzt.
Das ist toll, dass er nicht mal eine Szene gedreht und schon drehen sie
da wohl. Ne? Ja. Also insofern, ich muss sagen, ich bin auch immer jemand, also für mich muss es nicht eins zu eins der Wahrheit entstimmen. Es gibt ja auch viele, die sagen, Bohemian Rhapsody stimmte so chronologisch gar nicht richtig. Ist mir egal, wenn der Film funktioniert und er meine Liebe als Fan füttert, dann passt das für mich.
Ja.
Das ist so mein Fazit zum
Wenn du kein Film. Entertainment willst, dann liest du den Wikipedia-Artikel durch, du Opfer.
Ja. Wunderbar. Ja. Mensch. Wir haben es geschafft, der erste Teil ist zu Ende.
We did it.
Ja. Ich darf mich ganz, ist da noch jemand draußen? Ist da noch jemand dabei? Und ich hoffe mal, es sind nicht alle eingeschlafen. Dürfte eigentlich nicht. Wir waren so gut, oder?
Wir waren guter als gut.
Wunderbar. Dann stay tuned for the second part. Ich sag tschüss.
Und auf Wiedersehen.
Und auf Wiedersehen. Tschüss.
Ein Mann läuft die Straße runter und sagt sich, warum bin ich weich in der Mitte, hey, warum bin ich weich in der Mitte, der Rest meines Lebens ist so hart, ich brauche eine Fotomöglichkeit und wenn du hättest mich schon längst unterbrechen müssen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.